in jeder Mediation wird verhandelt. Das wird vielleicht auch gerne mal übersehen. Zumindest immer, wenn es dann darum geht, irgendwo mal einen Knopf dran zu machen, eine Lösung zu finden, eine Entscheidung zu treffen, dann liegt dem eine Verhandlung zugrunde.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und diese neue Folge begründet zugleich eine neue kleine Reihe hier im Podcast zu einem Thema, das zur Mediation dazugehört wie der Deckel zum Topf. Das Thema ist Verhandlung und Verhandlungsmanagement. Auch wenn der Mediator nicht Teil der Konfliktverhandlung ist, der Aushandlung eines Lösungsprozesses, ist es doch für Mediatoren, da wäre vielleicht mal die erste These, wichtig, sich mit Verhandlungsfragen auszukennen, Verhandlungspsychologie nicht als Fremdwort zu verstehen. Und zuweilen ist er auch zu Beginn natürlich Verhandlungspartner, ob er die Mediation übernimmt und unter welchen Bedingungen. Und weil noch so viele Fragen dazugehören, beschäftige ich mich hier in der kleinen Reihe mit diesem Thema natürlich nicht allein, sondern habe mir einen kompetenten Experten eingeladen, der hier im Podcast nicht nur oft schon vertreten ist, sondern fast dazugehört. Ich begrüße hier ehemaliger Rechtsanwalt Jörg Schneider-Brotmann, muss ich ja fast schon sagen. Hallo Jörg.
Ja, hallo Sascha, guten Morgen, und ich muss gleich eingreifen hier, widersprechen.
Ja, doch nicht ehemalig, ne? Aber einiges hat sich geändert bei dir.
Manches hat sich geändert, aber ich bin nach wie vor in meinem Hauptberuf Rechtsanwalt, und das möchte ich auch betonen, genau.
Ja, doch. Also du bist Rechtsanwalt geblieben, aber dein Leben ist einmal gewandelt worden durch dich und du hast dich voll und ganz jetzt auf Mediation, Beratung, jenseits der Rechts- und Prozessberatung. Wie gestaltet sich momentan dein Auftritt?
Ich habe sozusagen mein Fokus geändert. Ich bin weiterhin auch als Rechtsanwalt tätig in ausgewählten Projekten, größeren Themen, klassischen Verhandlungsthemen, ja, damit ich auch nicht aus der Übung rauskomme. Aber tatsächlich habe ich meinen Schwerpunkt jetzt eher auf den Bereich Wirtschaftsmediation gelegt, Schlichtung und eben auch in Richtung Organisationsentwicklung von Professional Services Firms, also Anwaltskanzleien, Steuerberaterkanzleien etc. Mhm. Ja. Also ich beschäftige mich immer noch mit Recht und Menschen, aber inzwischen mehr mit Menschen, und vielleicht das Recht ist vielleicht eher das Hintergrundrauschen, wenn man so will.
Recht so. Das machst du recht so.
Sehr gut.
Hätte jetzt John Cleese in Clockwise gesagt, recht so. Jörg, wir wollen eine neue Reihe begründen. Wir haben unsere alte Reihe ja noch nicht beendet oder abgeschlossen. Wir sind nach wie vor an dem Thema Konfliktprävention und Antizipation dran und werden uns da auch weiter beschäftigen, haben aber gemerkt, mit dem Thema Verhandlung ist nochmal was Eigenes. Es steht ganz häufig vor der Eskalation oder vor der Mediation oder vor dem Gericht immer wieder die Frage, Verhandlung, wie verhandelt man? Also Verhandlung ist eigentlich schon im Raum, sobald eben Menschen miteinander was schaffen, und ob sie es eben in Richtung Konflikt schaffen oder eben in einer konstruktiven Zusammenarbeit, das ist schon ein Thema von Verhandlung. Vielleicht, bevor wir so das Thema in seiner Bandbreite anschauen, wenn du den Begriff Verhandlung hörst, woran denkst du da? Also was ist denn für dich da Verhandlung?
Ja, ein zweites Feld, ne? Im Grunde verhandeln wir so ja jeden Tag, wie so schön auch das Harvard-Konzept beginnt, ne? Ob wir wollen oder nicht. Ne? Also Verhandlung ist eigentlich immer, wenn es darum geht, irgendwie Interessen in Ausgleich zu bringen. Ja, und du hast mir die Woche so ein schönes Beispiel erzählt von deinem Sohnemann morgens in der Kita. Da habt ihr massiv verhandelt, so wie ich es verstanden habe, hast du verloren.
Ne, und bist dann gelöscht. Gegangen. Die Erinnerung habe ich gelöscht.
Hast du gelöscht?
Genau. Erzähl mir nochmal, was da war, aber bitte nicht die schmerzhaften Teile.
Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es ging um die Schuhe oder das Schuhwerk oder eine Jacke, ja. Oder genau. Also es war offenbar eine sehr intensive Verhandlung, ja. Oder ja. An der Supermarktkasse, ja, wenn da die Quengelware ist, steht im Regal, und das sind auch Verhandlungen. Aber in dem weiten Sinne meinen wir natürlich hier nicht, sondern wir sprechen eigentlich jetzt über Verhandlungen im engeren Sinne. Aber auch da geht es um nichts anderes als die Suche nach einem Interessenausgleich durch Kommunikation.
Es ist ein ähnlicher Begriff, den man wieder für alles nehmen kann, so wie Kommunikation oder Konflikt. Wenn man sich anguckt, unter dieser Perspektive erscheint alles darunter auch erfassbar, wenn Menschen miteinander reden.
Absolut, ja. Also wir verhandeln täglich, ja. Wenn wir miteinander besprechen, was wir zum Mittagessen machen oder was wir einkaufen, sind es die sogenannten Alltagsverhandlungen. Im Grunde ist es eine Form der Kommunikation, wie ich es gerade gesagt habe, um Interessen miteinander in Ausgleich zu bringen, ja. Das ist sozusagen die informelle Betrachtung. Und dann gibt es eben eine formelle Betrachtung. Und du sprachst auch schon den Zusammenhang mit der Mediation an, den wir natürlich hier so im Podcast ein bisschen als Leitthema haben. Und da ist Verhandlung zunächst mal eine niederschwellige Form oder kann eine niederschwellige Form der Konfliktbearbeitung sein. Die meisten Konflikte jetzt in Organisationen oder in der Wirtschaft zwischen Organisationen, da rennt man ja nicht gleich vor Gericht oder zum Mediator, ja, oder zum Schlichter, sondern erstmal wird versucht, den Konflikt irgendwie zwischen den Parteien zu lösen, durch Verhandlungen, durch Kommunikation. Ja, und damit ist eben Verhandlung eine niederschwellige Form der Konfliktbearbeitung und vermutlich, so meine These, auch die meistgenutzte. Nur wird eben weniger drüber gesprochen und geschrieben, ja.
Das ist, ich weiß nicht, ob das auch eine Beobachtung ist, aber ich habe so den Eindruck, Verhandlungslehre, Verhandlungstechniken in einem Seminar kennenlernen, und das scheint mir sehr voraussetzungsreich zu sein. Und das machen scheinbar wirklich nur ganz bestimmte Berufsgruppen. Also klar, Rechtsanwälte, die also bei Gericht verhandeln, Verkäufer, Salespersonen, die Verkaufsverhandlungen trainieren. Und ansonsten habe ich den Eindruck, ist das eher ein unterbeleuchtetes Thema. Ne? Man geht nicht zu einem Verhandlungsseminar wie zum Beispiel zum Kommunikationsseminar oder selbst zu einem Konfliktseminar. Also würdest du die Beobachtung teilen? Du bist ja mit Verhandlungstrainings über die Jahre hinweg auch, wie sie sich entwickelt haben und was Inhalte sind und wer da hingeht, bestens vertraut.
Ja, absolut. Also wenn Verhandlungslehre dann wirklich unterrichtet wird oder auch im wissenschaftlichen Bereich, ja, es gibt ja auch an Universitäten, Institute, die sich damit befassen, dann geht's in der Regel um Verhandlungen in einem professionellen Umfeld und mit einem kommerziellen Hintergrund. Ja, also du hast ja schon gesagt, eben Vertriebsverhandlungen, Vertriebsschulungen, da wird natürlich viel verhandelt. Im juristischen Bereich wird sehr viel verhandelt, sehr unterschiedlich. Auch da wird man bestimmt mal im Laufe der Gespräche draufkommen. Eine Vertragsverhandlung ist was ganz anderes als eine Gerichtsverhandlung. Beides heißt Verhandlung. Und natürlich wird auch innerhalb von Unternehmen sehr viel verhandelt, ne? Ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, wenn wir nur schauen auf die Perspektive Betriebsrat, also Belegschaft einerseits, Unternehmensführung andererseits, da wird permanent verhandelt, und das sind eben auch die Bereiche, in denen dann eben auch entsprechende Trainings angeboten werden und Schulungen.
Sozusagen mit Blick auf die Reihe habe ich den Eindruck, dass wir ähnlich wie in der Mediation wirklich strikt die Felder, die Anwendungsfelder trennen sollten, also Alltagsverhandlungen, mehr Parteienverhandlungen, ne, im Kontext von Organisationen, wo dann auch zum Beispiel die Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände dann immer ein Wörtchen mitzureden haben, als vielleicht auch Zwei-Personen-Verhandlungen, auch zum Beispiel Lohnentgeltverhandlungen, also im Arbeitsrecht, im Individualarbeitsrecht oder eben auch Verkaufsverhandlungen. Also dass wir diese Anwendungsfelder, wo der Begriff und wo das Thema in Blick genommen wird, stärker profiliert wird, damit man nicht glaubt, eine Verhandlungstechnik geht in anderen Verhandlungsfeldern genauso einfach zu übertragen.
So ist es. Und vielleicht müssen wir da den Blick auch noch ein bisschen weiter aufmachen, auch auf die Weltpolitik, was gerade geschieht, ja, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen können. Das ist natürlich, das sind Verhandlungen, ja, was jetzt stattgefunden hat über das Wochenende, vergangene Woche, ja. Trump trifft Putin in Alaska, dann fliegt die ganze europäische Belegschaft nach New York, um ihn wieder einzufangen. Was in Gaza passiert, ja, das sind alles Verhandlungen. Und natürlich sind die ganz anders als jetzt die Verhandlungen, die du mit deinem Sohn hast in der Kita, ob er jetzt seine Schuhe auszieht oder nicht,
ja. Ja, ich erinnere mich, ich hatte die Hausschuhe vergessen und habe dann im Nachgang den Erfahrungstipp bekommen. Es ging natürlich nicht um die Hausschuhe, sondern es war eine willkommene Gelegenheit zu sagen, nee, jetzt will ich nicht in den Kindergarten.
Und ich hab so eine Erinnerung, dass du den Weg gewählt hast, dir eine Drittunterstützung zu holen in Gestalt der Kindergärtnerin und dich dann höflich verabschiedet hast, oder?
Genau, und nicht als Rabenvater, Workaholic, ich muss zur Arbeit zu sehr abgestempelt werden. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema für Verhandlungen, dass man immer auch die dritte Seite, die Bühne, auf der das Ganze stattfindet, im Blick hat und man um Sozialstatus, Anerkennung oder zumindest nicht um Diskreditierung ringt. Diese Dinge würden mir auch wichtig sein in dieser Reihe, weil das Ganze ja schon auch im Kontext Mediation steht. Also welchen Einfluss haben Dritte auf Verhandlungen? Wohl wissend, dass der Mediator, dass wir selbst in der Mediation dieses Publikum verkörpern, auch wenn wir sagen, wir gehören mit dazu und strukturieren die Verhandlung etc. Aber es ist eben auch so, dass die Parteien sich in einem sozialen Kontext damit befinden und auf einer Bühne verhandeln, selbst wenn sie vertraulich ist, diese Bühne. Und diese Dinge vielleicht so unter dem Motto Verhandlungspsychologie, Rahmenbedingungen dafür, das wäre auch nochmal eine eigene Sendung wert, wo wir uns das genauer angucken. Das halte ich gerade für die Mediation wichtig. Also, dass der Mediator diese Perspektive mit dem Blick behält.
Und das berührt ja auch eine ganz, ganz grundlegende Frage der Mediation. Was ist eigentlich Mediation? Ich habe mich erinnert, wir haben vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren mal gemeinsam schon mal hier einen Podcast gemacht, zusammen mit dem Jürgen von Oertzen aus Karlsruhe, ne? Und da ging es so um die Frage, wir haben es damals auch so genannt, ne? Verhandlungsmediation versus Verständigungsmediation. Ja. Ne? Und es gibt ja Leute, die sagen, eine Mediation ist nichts anderes als eine drittunterstützte Verhandlung. Ja, und das ist zum Teil natürlich auch richtig. Und in jeder Mediation wird verhandelt. Das wird vielleicht auch gerne mal übersehen. Zumindest immer, wenn es dann darum geht, irgendwo mal einen Knopf dran zu machen, eine Lösung zu finden, eine Entscheidung zu treffen, dann liegt dem eine Verhandlung zugrunde. So, und damit sind wir, glaube ich, auch schon beim Zusammenhang, den wir halt haben zwischen Mediation und Verhandlung. Ne? Dass Verhandlung auf der einen Seite selber ein Konfliktbearbeitungsverfahren ist und auf der anderen Seite ein unselbstständiger Teil jeder Mediation, ob man das will oder nicht.
Ja, ich bin gerade so im Hinterkopf ein bisschen dazu, das zu ordnen. So, das wäre so das Thema Verhandlungsansätze oder Verhandlungsstile auch, wie wir das in der Mediation ja auch haben, dass wir dazu auch eine Episode machen, zu schauen, was gibt's denn für Ansätze zu verhandeln und die man auch wissen sollte, selbst wenn man jetzt seinen eigenen präferiert und sagt, ne, damit bin ich zufrieden und gut gefahren, ist es doch ganz gut, auch wiederum aus professioneller Sicht, und da sind wir auch bei der Frage, was ist professionell? Ne, auf der einen Seite kann ich sagen, ja, jeder hat seinen Verhandlungsstil, und wenn ich in einer Mediation Verhandlungspartner, Konfliktparteien, also ihre Verhandlung strukturieren will, dann kann ich sie in ihren Verhandlungsansätzen belassen, selbst wenn sie kompetitiv sind, Fragezeichen. Oder stehe ich mit einem Anspruch, der sozialen Druck ausübt, für einen bestimmten Verhandlungsstil, den ich in der Mediation von diesen Konfliktparteien abverlange. Wenn ich das auch höflich bitten tue, aber doch eben diesen Anspruch hege, und das ist die Frage, ne, ist das jetzt für mich eine professionelle Mediation oder nicht, dann eben sagen, naja, hier wird so verhandelt oder die Mediation findet nicht statt. Und da ist auch wiederum eine Verhandlungssache zwischen Mediatoren und Konfliktparteien. Und dieses Zusammenspiel so von der einzelnen Ansätze, das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich glaube, da auch Mediatoren sich stark unterscheiden.
Und das
anzusteuern.
Ich glaube, man kann den Fächer vielleicht sogar noch weiter aufmachen. Persönlichkeit, Haltung, Stil, ja, also als drei verschiedene Ebenen, ne? Also welche Persönlichkeit bringe ich mit? Meine Persönlichkeit fließt natürlich auch in mein Verhandlungswesen ein. Welche Haltung nehme ich bei der Verhandlung ein? Das war damals in dem Gespräch mit Jürgen von Oertzen, war, da weiß ich nochmal, ein wichtiger Punkt. Ja. Mit der Persönlichkeit, die ich mitbringe und der Haltung, die ich einnehme, dann ist immer noch die Frage, und welchen Stil wähle ich jetzt? Ja, in der Verhandlung, ganz konkret. Und der hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie du gerade gesagt hast, wer sitzt mir denn da gegenüber? Also worum geht's und wer sitzt mir da gegenüber? Und deshalb glaube ich eben auch, ist es auch für Mediatoren wichtig und sinnvoll, sich mit dem Thema zu befassen, dass man eben nicht nur sozusagen einen Stil kennt, ja, oder so sein Stil, das ist halt meins, so bin ich halt, ja, sondern dass man eigentlich da ein bisschen die Vielfalt zumindest mal kennt oder gehört hat und dann entsprechend auch reagieren kann, situationsabhängig.
Hey, du, der diesen Podcast hier hört, schnapp dir jetzt dein Smartphone und hinterlass ein Feedback, eine Sternebewertung, damit auch andere diesen Podcast hören können. Und jetzt kann es mit dem Podcast weitergehen. Gerade so unter dem Motto Verhandlungsmove, ne? So bin ich, so, ne? So zack, gibt es ja auch diese Techniken, dass man den Verhandlungspartner vor vollendete Tatsachen stellt. Und das wäre ja eine, wo man sagt, also, ne, ich habe die Vorstellung, das ist mein Stil, das ist meine Persönlichkeit, das ist so, damit musst du klarkommen. Und setze einen Verhandlungsrahmen einseitig, der eskalierend wirken kann, aber jedenfalls eine Verhandlungstechnik ist, so ähnlich wie der Betriebsratsvorsitzende, der halt in der Betriebsversammlung für die anstehenden Verhandlungen mit dem Arbeitgeber schon mal feststellt, also unter dieser Linie wird's nicht sein, liebe Kollegen. Das kann ich schon mal hier versprechen. Ja, und dann viel Spaß, ne, wenn die Verhandlung dann losgeht, die schon längst begonnen hat.
So ist es ja. Also das ist dann sozusagen auch systemisch das Beispiel, was du jetzt schilderst, ne? Betriebsrat versus Geschäftsführung. Bevor nur ein Wort gesprochen ist, ist schon ganz viel festgelegt, wie die Verhandlung läuft.
Ja. Ne? Und wird schon der Presse und der Belegschaft mitgeteilt.
Ja, oder schon, wo man sich trifft, wie man sich im Raum verteilt, ne? Wer wen mitbringt. Da stecken ja schon ganz viele Statements dahinter. Ne? Und vielleicht nochmal das Thema Persönlichkeit und Anpassung. Auch da, finde ich, ist gerade die Weltpolitik wieder ein wunderbares, oder leider kein schönes, aber ein gutes Beispiel. Donald Trump, da fließt extrem viel Persönlichkeit rein. Ja, der ist so, wie er ist. Und alle, die zu ihm kommen, müssen sich massiv anpassen, drauf einstellen. Der Herr Merz macht das gerade, ja, sehr deutlich. Mhm. Zelensky hat es einmal nicht gemacht, das bekam ihm nicht gut. Das zeigt einfach, ne, dieser Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit und dann auch der Rolle.
Das wäre so auch das psychologische Moment auch. Also ich würde auch gerne, das nehmen wir uns so Schritt für Schritt vor, diese Themen. Und das ist ja was Griffiges. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mir so die Verhandlungsliteratur anschaue, und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, den ich da in Blick nehmen kann, das ist ein sehr beliebtes Thema, so diese Verhandlungstechniken und auch Manipulationstechniken, wo man also glaubt, dort ein Werkzeug vermitteln zu können in der Verhandlungslehre, das dann immer zu dem Ergebnis führt oder zumindest hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringt. Ich glaube, diese Techniken, die können wir uns auch mal in einer Episode der Reihe nach so anschauen. Ähnlich wie auch ein ganz gleichgelagertes Thema, aber etwas abstrakter vielleicht nicht, aber psychologischer, das Thema so dieser Verhandlungsbiases, dieser kognitiven Verzerrungen, wo man glaubt, gut zu verhandeln, aber man wird gerade voll aufs Glatteis geführt und dergleichen. Ich glaube, da mal so eine Reihe nach, dass man das so im Einzelnen kennenlernt anhand von Beispielen, ich glaube, das wäre lohnenswert. Oder wie nimmst du absolut. Das auch für die Praxis wahr? Ist das wichtig zu wissen oder ist es einfach nur schön zu hören und zu lesen? So, es hat ja auch was.
So, absolut. Wir haben ja gesagt eingangs, ne, Interessenausgleich durch Kommunikation, und damit sind wir eben im Bereich der Kommunikation, und dann fließt die ganze Kommunikationspsychologie mit rein und die ganzen klassischen Biases, also wahrnehmungskognitiven Verzerrungen, Wahrnehmungsverzerrungen, die ja schon auch von den Mediatoren in der Mediationsausbildung was gehört haben sollten, ja, formuliere ich jetzt mal vorsichtig, die spielen bei Verhandlungen natürlich ganz, ganz massiv rein. So die Themen wie Überoptimismus, das klassische Thema mit dem Anker werfen und wie reagiert man auf einen Anker, etc. Reaktive Abwertung.
Kann ich ein Beispiel nennen? Sehr gerne. Bin ich letztens angefragt worden für einen Vortrag, also sollte bei einem Verein einen Vortrag machen. Und es war ausländische Anfrage. Ich war nicht so gut informiert, was sind da so übliche Tagessätze. Und dann kommt es natürlich zu der Frage, ne, was ist so? Und ich wusste in dem Moment so am Telefon jetzt, das ist eine Ankersituation. Wer jetzt einen Anker wirft, der hat einen Pflock gesetzt. So, da das so ein Verein war, privat organisiert und so, bin ich da jetzt nicht so scharf rangegangen wie jetzt bei einer Großorganisation oder so. Ne? Da hat man ja doch so seine Spielräume und hab das dann überlassen und höre dann einen Anker, den ich mir also nie getraut hätte zu sagen, weil er total zu meinen Gunsten war und eigentlich auch nur spaßig gemeint war. Und dennoch hat er mich beeinflusst. Und ich habe ein höheres Angebot dann abgegeben, als ich ursprünglich getan hätte. Weil ich gemerkt habe, dass dort ein höherer Spielraum ist. Also von meiner Seite überhaupt nicht gut verhandelt, ne? Aber noch, noch anders dort. Und das fand ich interessant, weil ich gemerkt habe, richtig, und während des Redens, ich verändere meine Zahl. Weil dieser Anker im Spaß geworfen wurde.
Ja, ich hab auch ein schönes Beispiel. Jetzt am Montag hatte ich Besuch von einem Freund und er hat seinen 60. Geburtstag gefeiert und dafür wollte er ein DJ buchen in Freiburg, ja. Und da wurde ihm jemand empfohlen. Dann haben sie sich getroffen, um da mal so drüber zu sprechen. Und dann hat der DJ, die Eröffnung war wohl, du musst wissen, ich bin der teuerste DJ Freiburgs. Und damit war die Verhandlung eigentlich gelaufen, ja. Damit war die Verhandlung gelaufen, ja. Ein super Statement, ne?
Ja. Ohne sich festzulegen.
Einfach mal, ganz klar. Genau, damit der Kunde schon mal weiß, wo die Sache hinläuft, ja. Genau, das sind so einfache Beispiele, ja.
Weil selbst wenn er sagt, oh, dann ist das zu viel, muss er ja einen anderen finden.
So ist es, ja.
Ja.
Na, also da klingt natürlich auch mit, ich bin auch der beste DJ Freiburgs, ne? Aber, genau. Aber er hat es eben ganz schamlos an den Euros festgemacht. Ja. Also,
ja. In der TA, du kennst es ja auch, gab es mal früher diese Einschätzung einer triangulären Transaktion, dass eine ganz sachliche Information ist auf der sozialen Ebene. Ich bin halt der Teuerste, das kann man ja einfach nachprüfen. Ist ja nur eine mathematische Frage. Auf der psychologischen Ebene gesagt wird so, und jetzt zeig mir mal, dass du mich dir leisten kannst. So.
Ja, genau.
Also das Verführungselement da drin.
Genau. Und jetzt sind wir wieder sozusagen bei den Alltagsverhandlungen gelandet, ne? Die aber auch einfach ein tolles Lernfeld sind. Also auch in Trainings. Ich gehe sehr gern auf diese Alltagssituationen ein, weil sie eben so schön plastisch sind. Und man merkt, ich muss eigentlich nichts anderes tun, als was ich den ganzen Tag tue, sozusagen, um in der Verhandlung bestehen zu können, ja.
Und das gibt mir eine schöne Überleitung zu einem Thema, das ich auch in die Episode machen würde. Und zwar, wo wir mal einfach Verhandlungsliteratur uns anschauen. Wo wir einfach mal Bücher, Online-Angebote etc. uns anschauen und auch ne, bewerten, gucken, ne, so was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Und die Überleitung ist, weil ich ein Buch entdeckt habe, das es leider nicht mehr als Buch gibt, aber als PDF. Nämlich, das heißt, ich muss mal nachgucken, How to Negotiate Like a Child.
Ah, okay.
Ja. Unleash the little monster within to get everything you want.
Na, da sind wir doch mittendrin beim Thema, ja.
Und das ist tatsächlich, ich habe nur kurz die Überschriften mir angeguckt, wie also so ein kleines Kind verhandelt. Und es ist einfach, also gewinnbringend. Das wäre so auf jeden Fall ein Anlass, mal wirklich Verhandlungsbücher anzuschauen und über den Tellerrand, den sozusagen in der Mediation auch der Verordnungsgeber festgelegt hat, nämlich Verhandlungslehre ist Teil der Ausbildungsverordnung und dann ganz deutlich auch gemacht hat, es geht hier ums Harvard-Konzept, das ja in Deutschland, in deutschen Regionen, so eng verwoben ist mit Mediationsausbildungen, dass man schon fast zu Verwechslungen neigt und das gar nicht als ein mediationsfremdes, sondern reines Verhandlungsthema ist.
Ja.
Aber das hängt vielleicht auch mit der Herkunft zusammen, dass er natürlich Mediationscharakter hatte, da dass die Vermittlungen in Camp David natürlich auch Mediationsdreieck mit sich brachte.
So ist es und das waren einfach, ich sag mal jetzt außer von ökonomischen Betrachtungen, die es schon früher gab in USA, ne, aber die ersten eben damals in Harvard, die das halt so breit eben ausformuliert haben und als Lehre eben auch jetzt nicht nur für die Wissenschaft, sondern eben auch für den breiten Markt aufbereitet haben. Deshalb ist ja eigentlich das Harvard-Konzept, sagen wir, so bekannt geworden. Aber es muss ja auch ein bisschen was dran sein, wenn es jetzt nach 40 Jahren, sage ich mal, immer noch im Vordergrund ist, ja.
Ja, das wäre ein Punkt, wo wir auch sozusagen zu politischen Strömungen dann wiederum zurückkommen. Denn diese Art des Verhandelns ist ja doch eng verbunden mit einer auch amerikanischen Politik, die momentan eher sozusagen unter Druck steht und wo eine ganz andere Strömung aufkommt und damit auch ein anderes Verhandlungskonzept. Ein Kollege hat das letztens in einem Gespräch benannt, ne? Also wo die Konfrontation wieder ein ganz anerkanntes Konzept ist und das kompetitive Element nicht nur eine Tatsache ist, sondern auch eine moralische Aufwertung bekommt und sagt, das ist völlig in Ordnung. Und das ist ja etwas, was ja gerade das Verhandlungskonzept von Harvard versucht hat, wegzuargumentieren im Sinne der gemeinsamen Sache. Ja. Aber das ist ja schon eine Perspektive, die eben von kompetitiver Verhandlungsseite nicht gesehen oder gar nicht bejaht werden würde.
Da gibt es ja auch ein Buch, was ich allerdings noch nicht gelesen habe, von Donald Trump selber, ne? The Art of the Deal, hat er, glaube ich, hat er ein Buch geschrieben. Ja. Ne? Vielleicht würde es sich tatsächlich lohnen, sich das auch mal anzugucken in dem Zusammenhang. Und da sind wir bei einem weiteren Aspekt, der für Verhandlungen eben sehr wichtig ist, und das ist Macht. Also die Rolle Macht, Bedeutung von Macht für Verhandlungen. Auch in der Mediation, ja, spielt es eine große Rolle, dann eben die Verhandlungsmacht. Wo liegt die Macht und was stärkt die Macht und was schwächt sie, was macht sie aus? Also da ist ein weites Feld auch dahinter, zu dem wir uns austauschen können. Ja.
Ja, das werden wir machen, und wir werden auch dritte Personen mit dazu einladen, ne? Dass wir Verhandlungsexperten mit dazu holen. Und gleichzeitig, und das fällt mir auf, gerade auch ein Thema, das es sich lohnt anzuschauen. Ich habe letztens dazu einen Aufsatz gelesen, dass es auch sozusagen ein Negotiation Gap gibt, ein Gender Gap in der Verhandlung, dass also Frauen anders verhandeln, Klammer auf, müssen, Klammer zu, weil einfach der Kontext auch natürlich stereotypisch besetzt ist, und was für die einen Macht ist oder Macht zugeschrieben wird, wird von anderer Seite dann eher anders bewertet. Und ich glaube, da müssen wir uns auch angucken, gerade auch, ne, weil wir hier als zwei Männer das Thema aufbereiten, dass wir uns genügend Perspektiven mit dazu holen. Wie stellt sich denn Verhandlung für Frauen dar? Also ob das nun im Alltagsverhandlungen sind, ich sehe meine Frau natürlich ganz anders herangehen an Problemsituationen, als ich das jetzt mache, als wahrscheinlich aber auch im beruflichen Leben, ne? Dass einfach Gehaltsverhandlungen für Frauen ein ganz anderes Thema sind als für Männer. Also die Rahmenbedingungen anders sind. Und die Frage, was kann man da draus ziehen? Also kann man da eigentlich empathisch das verstehen, nachvollziehen, wie das eben für andere Personen, Persönlichkeiten sich ausnimmt?
Genau, ich glaube, das knüpft auch an. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du auch mal den Herrn Modler bei dir im Podcast, oder?
Ja, der Peter Modler.
Genau, und genau, der hat sich ja da auch viel mit befasst. Ja. Ne? Also hat, glaube ich, auch ein eigenes Buch dazu geschrieben, auch wie Frauen sich stärken können, ne, um im Berufsleben, um da eben bestehen zu können, auch dann eben auch in Verhandlungen. Ne? Das Buch heißt, glaube ich, das Arroganzprinzip, hat er das genannt.
Ja. Genau, ja. Das hat in mehreren Büchern ausgefallen. Es gibt, glaube ich, auch genau dieses Buch dazu. Und ist zugeschnitten eben auf Frauen in der Arbeitswelt.
Absolut, genau. Und dieses Thema, dass Gehaltsverhandlungen für Frauen, da gibt es Untersuchungen dazu, ja, dass dieser Gender Pay Gap dann bei rauskommt, ja.
Gut, das heißt, also wir haben eine ganze Menge. Die Reihe wird nicht so schnell versiegen. Da werden wir uns gut rantasten. Ist dir noch ein Punkt wichtig, den wir aufgreifen müssen, weil sonst das Thema nicht angemessen beleuchtet wäre?
Den Zusammenhang mit der Mediation, ich glaube, das ist ein Thema, ne? Also weil auch im Zusammenhang auch mit deinem Podcast jetzt, aber wir können auch dann den Rahmen weiterziehen, Coaching, Organisationsentwicklung, Organisationsberatung, ja, wie spielt Verhandlung da drin eine Rolle?
Ah, ja. Ne?
Weil letztlich auch im Coaching, ne? Das ist ja vielleicht, kann man sagen, eine Verhandlung mit sich selbst. Ja, wie kann ich so eine Verhandlung gut begleiten? Also, ich glaube, wir haben sehr viele Punkte. Vielleicht müssen wir auch gucken, dass wir dann den roten Faden nicht verlieren irgendwann, ja. Aber ja. Themen gibt es bestimmt viele, ja.
Gut, Jörg. Damit ist der Auftakt getan, das Feld aufbereitet, und wir werden es dann nach und nach beackern. Ich freue mich drauf. Und ja, dass es alsbald losgeht damit. Werden wir mal gucken, wie wir das aushandeln miteinander, ne? Zeitpunkte finden, Themen abarbeiten. Da geht schon auch los, ne? Dass wir da in Verhandlungen kommen und schauen, dass unsere Geschwindigkeit und inhaltliche Ausrichtung aufeinander abgestimmt werden kann.
Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie du auch dann in Austausch mit deinen Hörern stehst, ne? Vielleicht gibt's ja da auch Anregungen, Wünsche, dass man bestimmte Themen mal aufgreift, könnte ich mir schon vorstellen. Also wenn ich Verhandlungstrainings gebe, dann kommen immer sehr, also was natürlich immer sehr gefragt ist, sind so die Tools, ne, die Werkzeuge, also gerade wie gehe ich eben um mit kompetitiven Verhandlern, destruktiven Verhaltensweisen. Das ist immer sehr beliebt. Ich gucke aber immer, dass das nicht zu früh drankommt, sozusagen, ne, weil ich glaube, man muss erstmal ein bisschen das Feld bereiten. Ja. Eben das Thema, was wir auch schon angesprochen haben, Verhandlungstypen, Verhandlungsstile erstmal ein bisschen aufbereiten, auch die kognitiven Barrieren, bevor man dann wirklich zu den konkreten Tools kommt. Aber wir versprechen, dass wir die auch präsentieren werden. Ja,
es wird griffig, es wird tiefsinnig, es wird wissenschaftlich orientiert, es wird aber auch mal ganz pragmatisch sein und wir werden verschiedene Verhandlungskonzepte uns anschauen auf den praktischen Wert. Also ich habe jetzt gerade so ein im Hinterkopf so ein, es gab mal so ein Konzept, wo Verhandlungstypen mit Fabelwesen, mit Tieren verglichen wurden. Und wo das dann so etikettiert ist, ne? Du bist ein Wolf und du bist ein Hase oder so. Solche Dinge, also ich weiß nicht, ob das ein Zeitgeist war in der Ausbildung oder in der Vermittlung von Verhandlungsthemen. Es hat meines Erachtens momentan einfach abgenommen. Sowas gibt's nicht mehr. Aber wenn, halten sich solche Dinge, glaube ich, sehr stark. Und da müssen wir mal gucken, vielleicht so unter dem Stichwort Verhandlungsmythen oder so, dass wir da eine Sendung mit dazu machen.
Also wenn du auf Tiere, dann habe ich die Assoziation gleich dann und Kommunikation, ne? Marshall Rosenberg mit seiner gewaltfreien Kommunikation, da gibt's ja die Giraffe und den Wolf, ne? Also die Tiere gibt's auch. Ja. Und dann gibt's eben auch so narrative Ansätze, ne? So Storytelling-Ansätze auch in der Verhandlungslehre. Und da kann man bestimmt auch wunderbar mit Tierchen arbeiten, ja.
Ja. Oder eben auch gerade nicht. Aber das schauen wir uns dann an.
Ja, genau.
Okay. Ja, ja. Gut, Jörg, bis zur nächsten Episode, die nicht gleich Verhandlung sein wird. Wir werden uns noch vorher mit Konfliktprävention sozusagen auseinandersetzen in der Episode. So viel kann ich schon ankündigen, denn wir haben diese Episode schon terminiert und da werden wir uns mit der Nutzererfahrung von Medianten an sozusagen befassen. Was sagen eigentlich Nutzer von Mediation?
Genau, da wird man nochmal, also das ist ja aus der Reihe Antizipation und Prävention und Konfliktmanagementsysteme. Ja. Genau, da wird man dann auch vor allem nochmal so auf die auch Organisationen den Blick werfen. Haben uns da einen interessanten Gast eingeladen und dieser zweite Strang läuft schon auch noch weiter. Ja. Da haben wir auch noch ein paar Ideen.
Gut, das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne Fragen, Anregungen, Themenanregungen auch bei dem Thema Verhandlung, schreibt sie uns. Wir greifen es gerne auf, bauen das mit ein, so dass dort also auch ganz konkrete Wünsche oder Bedarfe angesprochen werden oder eben auch Gesprächspartner, mit denen man zu diesem Thema Verhandlung einfach geredet haben muss. So ist es geplant und so wird es passieren. Jörg, ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin und hoffentlich bis bald. Gehabt dich wohl.
Vielen Dank, Sascha. Ich freue mich hier auf unser kleines gemeinsames Projekt.
Ja. Bis bald. Ciao.
Gut. Tschüss.
Ja, das war mein Auftakt mit Jörg Schneider-Protmann zur neuen kleinen Reihe zum Thema Verhandeln und Verhandlungsmanagement. Wir werden uns ausführlich in den nächsten Episoden in dieser kleinen Reihe zum Thema Verhandeln auslassen. Wir werden, wie wir angekündigt haben und auch besprochen haben, unterschiedlichste Zugänge wählen, das Thema Macht in Verhandlungen, das Thema Verantwortung und Vertraulichkeit werden wir uns anschauen. Wir werden Verhandlungsstile, verhandlungspsychologische Erkenntnisse uns konkreter anschauen. Wir werden uns Verhandlungskonstellationen und Verhandlungsfelder anschauen, die eben doch sehr unterschiedlich sind. Stichwort Alltagsverhandlung, Berufsverhandlung, politische Verhandlungen, Gewerkschafts-, also Tarifverhandlungen etc. Das sind alles doch sehr unterschiedliche Felder. Wir werden uns auch mit Verhandlungsliteratur beschäftigen und den ein oder anderen Verhandlungsexperten und vor allen Dingen auch Verhandlungsexpertin hier ins Studio einladen, damit wir das Thema von mehreren Seiten beleuchten. Immer auch mit Blick, was heißt das für einen verhandlungsunterstützenden Dritten, der Mediator ist oder zumindest sein will. Und was es bedeutet, dass man als Mediator mit dabei ist, wenn zwei Personen erlaubtermaßen diese Anwesenheit sozusagen akzeptieren und ihre Verhandlung auf einer kleinen sozialen Bühne austragen. Ich freue mich, dass du und ihr damit da bei Wart heute hier in der Episode, aber auch dann in den zukünftigen Episoden dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen, ihr dem Podcast gut durch die Zeit, der sich um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung im Kern dreht und damit die Themen Konflikt- und Verhandlungsmanagement auch aufgreift. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von den COFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.